Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Das Jahr 2025 ist noch in seinem Babyspeck-Modus, aber das heißt natürlich nicht, dass es keinen Platz für Leinwandromantik gibt. Das Frühjahr bietet dafür nämlich We Live in Time. Es ist die erste größere Romanze, die unsere Kinos im neuen Jahr erreicht. Und während der Titel in den USA bereits im vergangenen Spätherbst anlief, mussten deutsche Romantikfans sich länger gedulden, ob sich das Warten gelohnt hat, was und wie We Live in Time erzählt und warum der Film durchaus einen Tränenzieher-Klassiker von 1970 als Inspiration hatte. All das wird besprochen und zwar genau jetzt. Und damit hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von We Live in Time und auch ein kollegiales Hallo an Schlogger und Dominik. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Nabend, wie viele gute Jahresvorsätze sind bereits bei euch schon den Bach runtergegangen? Seid ehrlich.
29.
Okay.
Heute schaffe ich die 30, ich bin mir sehr sicher.
Einfach keine machen.
Ja.
Ja. Passt schon. Wobei, ich habe nicht wieder mit dem Rauchen angefangen. Ich bin seit 5 Jahren jetzt rauchfrei. Yes.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Was soll ich sagen? Wer Heroin hat, braucht keinen Nikotin. Gut, aber Leute, lasst uns nicht über Drogen reden. Lasst uns über Liebe reden, über Romantik, über Zweisamkeit, über We Live in Time, der am 9. Januar endlich in die deutschen Kinos kommt. Mhm. Eine A24-Produktion. Wer so ein bisschen cinephil ist, der weiß ja, A24, da wird man immer so ein bisschen wuschig, weil das ja meistens was Gutes verspricht. Aber Dominik, du weißt ja durchaus auch, was mit der Bezeichnung A24-Film anzufangen.
Ja.
Deswegen an dich, und ich weiß, es gibt da noch einen Grund, aber welche Erwartungen hattest du an We Live in Time?
Ich habe mich sehr auf den gefreut, eigentlich schon als er angekündigt wurde, sei es wegen der Besetzung. Und generell habe ich eine Schwäche tatsächlich für diese A24-Dramen. Das kann man schon irgendwo sagen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich einen Trailer sehe und das A24-Logo, dann kriege ich ein warmes Gefühl im Bauch so ein bisschen. Ja, es mag jetzt irgendwie merkwürdig klingen, weil Brands are not your friends, aber ich stehe dazu. Und warmes Gefühl im Bauch bekam ich bei dem Film auch aus anderen bekannten Gründen.
Also ich würde es so beschreiben, A24 heißt nicht zwangsweise, dass der Film gut ist, aber er ist meistens immer interessant,
ja.
Was ja auch in beide Richtungen ausschlagen kann, im Negativen wie im Positiven. Aber liebe Schlogger, deine Erwartung zu We Live in Time?
Okay, ihr kennen mich auch die Hörer da draußen. Ich sehe einfach nur, dass in unserem internen Verteiler ein Film gepostet wird, über den ich überhaupt gar nichts weiß. Und dann sehe ich, oh, wer spielt denn da mit? Das interessiert mich. Ich weiß nicht mal, dass es von A24 ist vorher. Ich weiß nicht mal das Genre. Ich weiß gar nichts. Ich setze mich ins Kino rein und lasse mich völlig von der Geschichte, die da kommt, überrumpeln. Und genau so möchte ich es auch haben. Das heißt, Erwartungen. Sie waren so semi, weil ich wusste, es sind gute Schauspieler, aber mehr hatte ich auch nicht.
Alles klar. Meine Erwartungen waren ähnlich wie bei Dominik. Ich wusste A24 und natürlich war es auch sehr wichtig, wer da die Hauptrollen spielt, nämlich Florence Pugh und Andrew Garfield. Beide mag ich sehr, sehr gerne. Florence Pugh, müsste ich drüber reden, seit, ich würde sagen, 3-4 Jahren ist das so die wahrscheinlich schillerndste Person, wenn es um hippe, neue Darstellerinnen geht. Und die spielt ja auch gefühlt in alle mit. Also vom kleinen Independent-Drama bis hin zum großen Mammut-Blockbuster, wie jetzt letztes Jahr in Dune Part 2. Und Andrew Garfield, das freut mich sehr, hat ja so ein bisschen gelitten, als er Spider-Man für 2 Filme war. Und der hat sich dann so, hatte ich das Gefühl, immer so ein bisschen hochgekämpft und hat in seiner Karriere wirklich einen ganz hervorragenden Film mitgespielt. Also 99 Homes oder Silence sind 2 unterschätzte Schätze von Filmen. Und ich mag ihn auch irgendwie persönlich. Kennt ihr das, wenn ihr einen Prominenten irgendwo seht und ihr findet ihn einfach sympathisch? Das habe ich halt bei den beiden. Deswegen hatte ich ein gutes Gefühl schon im Vorfeld.
Mhm.
Das wären unsere Erwartungen. Jetzt müssen wir aber euch da draußen noch erklären, We Live in Time. Also wir wissen jetzt schon, es ist mit Florence Pugh und mit Andrew Garfield und wir wissen, es ist vermutlich ein romantischer Film. Aber Schlogger, klär uns mal auf, was genau erwartet uns denn, wenn wir am 9. Januar ins Kino gehen und dem Kinobetreiber sagen, hi, jupp, einmal bitte We Live in Time.
Ja, das ist jetzt die Frage. So viel kann man nämlich über den Inhalt des Films gar nicht sagen, weil er vielleicht auch gar nicht so viel erzählt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, darüber können wir gleich noch sprechen. Vielleicht widersprecht ihr mir auch überhaupt gänzlich. Denn eigentlich geht es nur darum, wie Tobias und Almut oder Tobias und Almut, wie die sich kennenlernen und wie ihre Beziehung durch Höhen und Tiefen geht. Und mehr muss man da eigentlich gar nicht zu sagen und kann deswegen auch drüber nachdenken, was dann das Besondere an dem Film ist. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist jetzt nur der Story-Inhalt, aber der Film macht einen Inszenierungskniff, über den wir bestimmt gleich noch zu sprechen kommen, aber ich muss hier erstmal beim Inhalt belassen, ja.
Fangen wir erstmal an mit einem der wichtigsten Faktoren, wenn es um das Thema Romantik in Film oder auch in Serien geht, und zwar die Chemie zwischen dem Paar, hier halt eben Florence Pugh als Almut und Andrew Garfield als Tobias. Und ich sag's direkt, funktioniert super für mich. Allein den beiden zuzugucken, wie sie streiten, wie sie turteln, wie sie sich gegenseitig bespaßen, ist einfach eine Wohltat für mein kleines winterliches Herz. Dominik, ich weiß, du bist großer Florence Pugh-Fan. Hast du es aushalten können, dass sie und Andrew Garfield so wunderbar harmonieren, oder hast du ja heimlicherweise auch immer gedacht, so, ich könnte Andrew Garfield sein?
Ja, zwischendurch schon, aber ich kann mich da anschließen. Also es ist, ich war wirklich so nach dem Kino am Überlegen, wann habe ich zuletzt so eine, ja, wirklich absolut stimmige, ungezwungene, nahbare, natürliche Chemie im Schauspiel erlebt, und da fiel mir eigentlich nur Marriage Story höchstens ein von 2019, was so ein bisschen ironisch ist, weil das ist ja eigentlich ein Scheidungsdrama, aber da fand ich Adam Driver und Scarlett Johansson auch ganz wunderbar, aber das hier ist, also man muss wirklich sagen, ich habe lange keinen Film mehr erlebt, der so von der Chemie eines Darstellerpärchens lebt und auch erheblich profitiert, weil das kann man schon mal sagen, ohne die beiden in den Hauptrollen wäre das Ganze ein anderer Film, sagen wir es mal so. Und auch das Drehbuch fällt dagegen schon ein bisschen ab, aber da kommen wir vielleicht im Verlauf dazu.
Schloggi, du als Chemikantin, was sagst du zur Chemie zwischen Florence Pugh und Andrew Garfield?
Ich kann gar nicht so genau einschätzen, ob die zwei jetzt eine gute Chemie haben oder ob die zwei, worüber wir uns ja alle einig sind, einfach sehr sympathische Schauspieler und vermutlich auch Menschen sind. Und vielleicht reicht es einfach, dass da zwei Schauspieler sind, die man sympathisch findet, und dann dichtet man sich da automatisch Chemie dazu oder man guckt diesen Menschen einfach gerne zu. Ich finde die beiden auch toll und guck sie gerne an. Ich spüre aber hier schon eine positivere Einstellung von euch, als ich sie zu dem Film hatte. Vor allem, weil Florence Pugh in dem Film eine Rolle übernehmen muss, mit der ich manchmal nicht so ganz mitgehen konnte oder wollte.
Erkläre dich
bitte. Auf jeden Fall.
Das spannend.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Wappne dich schon mal, Schlucker.
Komm schon. Ich bin bereit.
Wie sehr sollen wir denn die Geschichte spoilern? Wie viel ist denn da? Also man sieht eigentlich im Trailer alles, oder?
Nee, also ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen nicht darum rumreden, dass ein wichtiger Faktor des Films sich darum dreht, dass sie an Krebs erkrankt. Das ist, glaube ich, jetzt wirklich kein großer Spoiler. Wie es ausgeht, das müssen wir hier nicht erklären. Es gibt viele Filme, die ähnlich gelagert sind, ja, und ob es jetzt gut oder schlecht ausgeht, ist letztlich, glaube ich, auch so ein bisschen egal. Aber ein wichtiger Teil dreht sich darum, die beiden, also wir beobachten ihre Beziehung asynchron, darüber reden wir dann gleich. Mhm. Und sie erkrankt halt an Krebs, und es ist auch nicht das erste Mal, dass sie daran erkrankt. Und dann sind die Thematiken halt drin, wie erklären wir es unserer kleinen Tochter, wie machen wir weiter? Und vor allem, wie sehr lassen wir unser Leben und unsere Beziehung bestimmen lassen von dieser Erkrankung? Das sind für mich so die Kernthemen des Films.
Genau. Und sie wird durch ihre Erkrankung in eine Art Egoismus rutschen, die ich nicht nachvollziehen kann, die mich richtig wütend gemacht hat. Es gibt da eine Szene, ich saß ja mit Kollege Zero im Kino, liebe Grüße. Und er, als wir danach drüber geredet hatten, meinte er, es gab so einen Dialog, wo sie sich streiten, wo etwas herauskommt, was eine Figur der anderen verheimlicht hat. Und das hat ihn so gerührt, weil es so menschlich nah wirkte, und er konnte die Figur so gut nachvollziehen, beziehungsweise ihre Handlung. Und ich dachte nur, nee, kann ich nicht. Also ich kann, wie sich es verhält, nachvollziehen, aber nicht, wie sie, also die Figur, die Partnerschaft auf die Partnerschaft scheißt. Und so verhält man sich nicht und so ist man ein Arschloch und so ist es mir. Ich dachte in dem Moment kurz, ja, jetzt kannst du meinetwegen sterben, wäre mir scheißegal. Also und das hat mich dann wirklich raus, also das ist ja auch gut, wenn eine Figur einen so aufregt, egal in welche Richtung. Aber es, ich fand, das so verhält man sich einfach nicht und sowas macht mich dann wütend.
Finde ich halt schwierig, weil es ist halt einfach eine Extremsituation. Ich war noch nie in dieser Situation, ich habe noch keinen Krebs, toi toi toi, es bleibt so. Ich habe auch mit dieser Erkrankung in meinem näheren Umkreis nicht so viel Berührungspunkte. Auch da toi toi toi, hoffe, es bleibt so. Ich weiß, was du meinst, aber ich konnte sie nachvollziehen, weil sie erklärt das ja auch sehr gut. Sie hat ja einfach diese Angst, dass sie quasi nur noch definiert wird, ich bin die Krebskranke, ich bin die Mutter, was tue ich jetzt? Und sie hat ja noch ein anderes Leben, sie hat ja eine Karriere und diese Karriere ist ihr wichtig. Dass das nicht die feine englische Art war, dass man das hätte besser lösen können, das ist ganz, ganz klar. Aber es war halt einfach und ist einfach eine Extremsituation. Ich wüsste nicht, wie ich es gemacht hätte.
Ja, da bin ich
auch. Daher kann ich das schon nachvollziehen.
Ja, ich kann es auch nachvollziehen, aber da ich ja aus der, wie kann man konstruktiver kommunizieren, Richtung komme, kann man das Gleiche erreichen oder das Gleiche wollen, das aber konstruktiver, vor allem in einer Paarbeziehung, dann kommunizieren. Also mich stört nicht, dass sie das macht,
ja, aber
sondern wie sie damit umgeht.
Das ist der ideale Lösungsweg, aber Menschen sind nicht ideal.
Ja.
Das finde ich, ich finde, so wie es erzählt wird, wirkt für mich menschlicher und sinniger, als wenn sie es jetzt diesen idealen Ratgeberweg, nenne ich es mal ganz profan, gehen würde. Ich verstehe, was du meinst und natürlich ist das nicht cool, aber ich konnte es nachvollziehen. Ich konnte sie verstehen, auch wenn sie damit natürlich auch anderen Leuten in ihrem Umfeld wirklich viele Schmerzen zufügt, seelische. Aber ich konnte das nachvollziehen. Was sagst du dazu, Dominik?
Ich kann euch beide da irgendwie verstehen, bin aber auch eher so auf der Schiene, dass ich das bei ihr nachempfinden konnte aus der Situation heraus. Man darf nicht vergessen, dass sie auch so von jetzt auf gleich eigentlich auch da hineingeworfen wird ab einem Punkt, wo ihre Karriere eigentlich wunderbar läuft. Und da ist sie, also sie ist ja dann auch wirklich so an dem klassischen, eigentlich sogar sehr konservativ gedachten Scheideweg Kind oder Karriere auch so ein bisschen, ne? Und dann funkt ja letzten Endes ihre Krankheit dazwischen. Und da kann man dann ja auch verstehen, also nicht nur, dass sie also es ist ja nicht nur so, dass sie sagt, dass sie nicht nur über die Krankheit definiert werden will, sondern auch, dass ihr Kind sie nicht so nur in Erinnerung behält. Und natürlich auch dann, also ich verstehe das schon im Hinblick darauf, jemand ist todkrank, der überlegt sich dann so, ja, was hinterlasse ich denn eigentlich von der Welt? Und dass sie sich dann auch im Hinblick auf ihre Karriere dann in diese Herausforderung stürzt, um dann noch irgendein Vermächtnis zu hinterlassen, weil sie das Gefühl hat, dass sie das tun muss praktisch. Da macht sie sich vielleicht auch irgendwo selber ein bisschen was vor. Ich kann auf der anderen Seite, also auf der Kommunikationsebene, Schlogger, kann ich das absolut nachvollziehen, auch was du meinst. Aber ja, so sind Menschen nun mal eben. Und das zeigt auch dieser Film durchaus. Auch generell ist der ja auch durch diese besondere Erzählweise ja auch sehr ein Auf und Ab tatsächlich, ne? Insbesondere am Anfang. Und das spiegelt sich da für mich auch so ein bisschen wieder.
Ja, also bevor wir auf die Erzählweise kommen, ihr habt auf jeden Fall recht. Es ist schön, wenn ein Film menschliche, danke, wenn ein Film einfach zeigt, dass Menschen Fehler und Makel haben, das verstehe ich schon. Und ich, wie gesagt, ich genieße es ja auch irgendwie, wenn ein Film in mir was provoziert und sei es eben Wut. Und sie steht ja nicht am Scheideweg zwischen Kind und Karriere, weil das Kind, das wird ja wunderbar umsorgt eigentlich. Aber es ist ja ihre Persönlichkeit, die sie von Anfang an auch zeigt, wie wichtig ihr Ehrgeiz und ihre Karriere ist. Und da sie vor allem ja sagt, sie möchte was für ihr Kind hinterlassen, geht sie ja völlig falsch an. Und das widerspricht mir total. Das ist ein völlig subjektives Empfinden hier. Deswegen möchte ich auch sagen, das spricht ja auch nicht unbedingt gegen den Film, sondern nur gegen meine subjektive Auffassung davon. Und vielleicht stört es manche auch, dass sie halt sagen, ja gut, ich verstehe total, wie die Person sich verhält. Aber es provoziert eben in dieser Situation, in dieser Szene für manche dann nicht unbedingt Mitleid. Aber jetzt, Dom, du hattest ja schon diese Inszenierung angesprochen und ich auch kurz. Das fand ich total cool in der ersten Szene, weil ich ja, wie gesagt, gar nichts wusste. Und dann fing der Film an und man sieht eine Szene, wie die zwei zusammen sind. Und in der nächsten Szene sind sie aber nicht haben eine ganz andere Frisur, haben ganz andere Frisuren und sind offensichtlich in einem ganz anderen Verhältnis und einer anderen Wohnung. Und ich dachte dann ja kurz, ach cool, ist es so ein Parallelweltenfilm, wo wir zwei Figuren sehen, die einfach, wo so uns gezeigt wird, wie wenn das Leben, wenn sie sich in unterschiedlichen Situationen getroffen hätten, wie dann ihre Beziehung sich unterschiedlich entwickelt hätte. Weil ich wusste ja, wie gesagt, nichts. Aber so ist der Film ja nicht. Denn einfach nur ihre Beziehung wird asynchron in ganz verschiedenen Szenen erzählt. Ja,
ich weiß noch, als ich aus der PV kam, hatte ich auch dann zu dem Pressefritzen gesagt, das ist eigentlich so ein bisschen, insbesondere am Anfang, ist das so ein bisschen der Memento unter den Melodramen, was so diese Erzählweise angeht. Und ich hatte auch mitbekommen, dass einige Kollegen da eher so mit gehadert hatten. So insgesamt muss ich sagen, hat es mir gefallen, allerdings eher so im emotionalen Kontext. Aber der Film treibt das ja auch wirklich weit, wie du schon gesagt hattest. Am Anfang sind sie zusammen und dann haben wir einen Sprung zu einem Zeitpunkt, also nicht nur, wo du dann am Überlegen bist, sind sie da eventuell nicht mehr zusammen oder aber noch extremer, kennen sie sich da eventuell noch gar nicht, ne? Und da muss man sich so ein bisschen reinwurschteln, meintest du ja schon mit Frisuren und so weiter. Und das hat mich persönlich, obwohl gar nicht mal so sehr Memento, es hat mich an anderen Christopher Nolan-Filme erinnert, Prestige zum Beispiel, alle Nolan-Filme sind nicht unzuverlässig und unchronologisch erzählt. Aber bei Prestige ist das auch so, dass du da halt körperliche Leiden oder Frisuren oder was auch immer hast oder dann irgendwelche Anhängsel, Kinder etc., woran du dann so ein bisschen einen inhaltlichen Anker hast für den Zeitpunkt, sage ich mal.
Also diese asynchrone Erzählung ist mir auch halt natürlich aufgefallen. Ich konnte es tatsächlich nicht so wirklich nachvollziehen, dass Leute nach der Vorführung gesagt haben, es wäre ihnen zu kompliziert, zu komplex. Dieser Film erwartet von seinem Publikum eine gewisse Konzentration. Aber das ist jetzt nicht wirklich nicht aufwendig. Das ist kein komplexer Nein. Film, der ist nicht wirklich komplex erzählt. Du hast nach ein paar Minuten oder ich hatte nach ein paar Minuten den Dreh raus. Du hast immer genügend Details, dass du relativ schnell erfahren kannst, wo, in welcher Phase ihrer Beziehung sind sie gerade. Deswegen fand ich diese Art der Erzählung eigentlich auch ganz schön, weil sie halt eben, du switchst halt immer wieder zu den Hochphasen, zu den Tiefphasen. Ich fand es auch manchmal auch erfrischend. Es gibt einen Moment, wo wir sehen, wie er sie um Entschuldigung bittet und dieser Streit davor, der wird nur ganz kurz angeschnitten. Das fand ich nett, dass solche Sachen einfach mal so fragmentarisch erzählt werden. Das war wirklich eine schöne Art der Erzählung. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich wirklich exorbitant was verpasse. Und vor allem, ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich irgendwie verloren vorkam. Es ist ein Film, wie gesagt, du brauchst in den ersten, lass es 10, lass es 20 Minuten sein, braucht man ein bisschen, um da vielleicht reinzukommen. Eben weil der Film darauf verzichtet, dir andauernd mit irgendwelchen Einblendungen zu sagen, wir sind jetzt an Tag 4, wir sind jetzt in Jahr 5 oder so. Nee, das erfährst du einfach selbst. Das erfährst du einfach nach und nach, es entfaltet sich nach und nach. Und ich fand das tatsächlich sehr angenehm und auch sehr schön, so wie er.
Ja, so ging es mir auch. Ich habe dann danach den Trailer gesehen und der Trailer ist, weil Trailer sind nun mal aneinandergereihte Szenen, auch asynchron. Und vom Trailer her sieht man das natürlich dann gar nicht, dass der Film so erzählt ist, sondern er wirkt vielleicht wie eine ganz klassische romantische Komödie oder ein romantisches Drama. Und ich fand es total erfrischend, weil hätte dieser Film diese Inszenierung nicht gehabt, die ich total spannend fand, weil er uns, wie gesagt, nichts erklärt und dann absichtlich auch manchmal so Missverständnisse oder Sachen, die man nicht ganz versteht, wo man erst drüber grübeln muss, wie zum Beispiel, es wird das Wort Scheidung irgendwann mal genannt und man denkt so, Moment, hä, was, wie? Und das hat mir total Spaß gemacht. Ich fand das großartig. Und ohne diesen Inszenierungskniff hätte ich den Film schlechter gefunden, auf jeden Fall, weil die Story an sich, die hat man ja schon oft gesehen. Da weiß ich nicht, wie viel sympathische Schauspieler da noch rausgerissen hätten.
Also ich glaube, der Dominik und ich hätten das schon schaukeln können.
Ja, aber weil ihr ja bei Florence Pugh auch so eine Florence Pugh-Blindheit habt, zumindest ein paar von euch beiden.
Ich habe die Andrew Garfield-Blindheit.
Ja, genau. Wir teilen das rechtmäßig unter uns auf. Ja.
Genau.
Okay, das freut
mich. Aber ihr sagt es schon richtig, man muss sich einfach mal ein bisschen drauf einlassen. Wobei ich jetzt da auch sagen würde, Schlogger, du hast den Trailer erst nach dem Film gesehen, ich vorher, Schande über mein Haupt. Aber da hast du auch einmal einen ziemlich harten Schnitt, wo sie irgendwie erst beim Arzt sitzen und da heißt es dann, glaube ich, sie ist schwanger und dann gibt's den harten Cut und sie hat plötzlich kurze Haare und sie sitzen da in Wahrheit bei der Krebsberatung. Da.
Ja, aber das ist ja, so werden Trailer ja nun mal geschnitten. Deswegen weißt du ja nicht, ob das so, ob der Film so ist oder ob wir im Trailer einfach verschiedene
Szenen
aneinandergereiht sind. Was mir auch noch negativ auffällt, übrigens, der Film hat ganz seltsam platzierte Werbung. Also ganz komische Produktplatzierung. Okay. Mindestens zwei sind mir aufgefallen. Nämlich einmal die Firma, in der Tobias arbeitet, ist ja sehr prominent. Da wird ein Name genannt. Mm. Und sie sind irgendwie einmal beim Arzt und dann knurrt einer Figur der Magen und dann holt die Ärztin so eine riesige Packung Celebrations raus und dann reden sie eine Minute drüber, was sich denn jeder, welches Produkt daraus, ich habe Twix und was hast du? Oh, ich habe Bounty. Ah,
okay,
eine gute Wahl.
Also da muss ich so sagen, seltsam. Ich fand die Szene eigentlich ganz rührend. Mit diesen Celebrations. Also, weil das halt so, die bekommen halt gerade wirklich so eine Hiobsbotschaft, die ultimative Super-Hiobsbotschaft. Und das haben wir, glaube ich, noch gar nicht rausgestellt. Sie hatte ja schon mal Krebs. Der Krebs kommt ja wieder. Das ist eine sehr gefährliche Form von Krebs. Und dass du dann einmal diesen Moment hast, wo du so ein bisschen Normalität zurückbringst und wenn es halt nur darum geht, dass du darüber redest, ob du jetzt lieber Twix, Malteser oder Bounty isst, finde ich das eigentlich ganz, ganz schön.
Ja, aber das kannst du ja auch lösen mit, ich habe das mit Erdnuss genommen und ich das mit Kokosnuss.
Nee, aber keiner redet doch so. Wenn ich eine Celebration dir hinstelle, bei einer recht schlechten Situation, dann sagt keiner, ich esse ja das mit dem Keks in der Mitte. Ja, ich esse das mit Kokos. So redet keiner. Natürlich, ja, so klar, man kann natürlich sagen, das ist Werbung. Klar, es ist vielleicht auch Werbung, aber es funktioniert halt. Da würde ich dem Film
bist
jetzt keinen...
Bist du vielleicht von Celebrations oder wer auch immer das macht, bezahlt?
Ich wünsche, es wäre.
Es kommt heraus. Ja, du würdest nur noch über Snickers reden, jede Folge lang.
Ich bin mehr der Maßmann.
Ich muss gestehen, ich habe da, also normalerweise stört mich Product Placement eigentlich. Gruß an Andrew Garfield und seinen zweiten Spider-Man-Film, wo sie ja selbst irgendwie einen abgeranzten Sony-Monitor in irgendeinem Geheimversteck rangekarrt haben damals.
Weil der Film
ja, auch von natürlich, aber dass sie selbst in so einem Moment ist jetzt auch egal. Aber hier hat es mich tatsächlich nicht gestört, auch weil es eben, also klar, man kann sagen, es ist Product Placement, aber zumindest ist es hier clever integriert. Allein schon, dass es halt Schokolade ist, das war wirklich so ein Schlenker in Richtung Harry Potter, so ein Remus Lupin-Moment eigentlich. Und das ist ja auch tatsächlich sogar auch wissenschaftlich belegt, dass das Schokolade auf jeden Fall das Gemüt beruhigt und irgendwie auch ein bisschen positive Vibes weckt dann in so einem Moment. Also ich fand es zumindest da nicht aufgesetzt. Was ich, um jetzt aber auch mal was anzumerken, ich finde der Film, also diese Erzählweise mochte ich insgesamt. Ich finde, der Film hätte mit dem Schnitt da ehrlich gesagt noch mehr draus machen können. In einer Szene fand ich das tatsächlich sehr schön, wo sie irgendwie, also die war auch schön ironisch, fand ich, wo sie irgendwie in einer Badewanne sitzen und dann klingelt's an der Haustür. Und dann gibt es aber einen Schnitt zu einer ganz anderen Situation. Und so haben sie es halt über dieses Klingen an der Haustür, haben sie es halt verknüpft mit den Zeitebenen. Das hätte es gerne noch mehr geben können, finde ich. Da hätte es noch Luft nach oben gegeben an der Stelle. Und auch in Richtung, ich habe jetzt eh schon hier den Ruf weg, Florence Pugh-Fan zu sein. Ihre Performance ist toll in dem Film. Was man aber schon sagen kann, und Stu, das hattest du ja gerade eben auch schon gemeint, Florence Pugh ist ja durchaus eine Darstellerin, die insbesondere dadurch auffällt, also abseits der Kamera ist sie halt unglaublich sympathisch in Interviews, aber sie spielt auch gerne mal wirklich unbequeme Rollen, die weit, weit weg von ihr selber sind. Und hier muss ich sagen, hatte ich das Gefühl, dass sie zu einem Großteil sich wirklich selber spielt. Ohne das jetzt direkt negativ zu meinen, aber es passt halt wirklich sehr, sehr viel, ob von ihrer ganzen Art, auch mit ihrem Umfeld umzugehen, dass sie sehr direkt ist, dass sie auch teilweise ziemlich am Fluchen ist. Das passt alles wunderbar zu dem, was man von ihr so in Interviews sieht. Dann auch noch der Umstand, dass sie eine Köchin ist. Weiß nicht, Schlocker, ob dir das bekannt ist, aber Florence Pugh kocht, ich glaube, spätestens seit der Corona-Zeit jetzt nicht mehr so regelmäßig, kocht die auf Instagram. Also hat ihre eigene Kochshow Cooking with Flow.
Ah.
Und ich hatte dann die Theorie, dass sie die eventuell auch aufgrund dessen gecastet haben, weil sie ist eben dafür bekannt, dass sie eine Leidenschaft fürs Essen hat, dass sie gerne kocht und so weiter. Aber das soll tatsächlich doch reiner Zufall gewesen sein, laut des Regisseurs John Crowley. Das könnte man durchaus anmerken, dass sie sich ein bisschen selber spielt. Und ich muss sagen, bei Andrew Garfield sind auch, also ich will jetzt nichts gegen ihn sagen, ich finde den auch wahnsinnig sympathisch, ich sehe den sehr, sehr gerne.
Vorsicht, Vorsicht, Dominik.
Aber der hat auch immer, der hat ja schon irgendwie immer auch so was liebenswert Trotteliges an sich meistens, ne?
Also das liebenswert unterstreiche ich dir.
Okay.
Aber er ist trottelig, nein.
Weil ich...
Ja, also zum Beispiel hier in Under the Silver Lake, dann spielt er auch jemanden, der erforscht. Tick, Tick, Boom, ist er da trottelig? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht verschoben ein bisschen.
Also ich meinte,
seine Haare passen
das jetzt
auch
nicht
dazu.
Negativ, auf keinen Fall. Aber er wirkt da am Anfang ja, also seine Figur wirkt da auch so ein bisschen unbeholfen und ja auch auf welche Art sie sich kennenlernen, ist ja auch nicht so alltäglich, sage ich mal, ne?
Da muss man auch ganz klar nochmal rausstellen, das ist halt eine zu Teilen auch eine romantische Komödie, eine Rom-Com. Allerdings eine, und das finde ich auch ganz schön, sie hat sehr deutliche Hollywood-Anleihen, gerade wenn es darum geht, dass Elma halt irgendwie ihren großen Koch-Contest hat. Aber so, wenn es so ums Kennenlernen geht und vor allem, wenn der Film Humor reinbringt, merkt man schon, dass der Regisseur John Crowley, der übrigens damals Andrew Garfield mit Boy A quasi, entdeckt hat, dass der Brite ist und denn We Live in Time hat gerade in Sachen Humor was sehr Britisches. Es gibt wirklich ganz viele Szenen, da ist er wirklich sehr amüsant, aber niemals so zum Schenkelklopfen lustig. Es gibt zum Beispiel die Mithilfe von zwei Tankstellen Mitarbeitern bei der Geburt ihres Kindes. Das hätte man in irgendwelchen Hollywood-Komödien, glaube ich, bis zum Exzess durchgenommen. Und hier sind es einfach so zwei, drei kleine süße Momente und da fand ich es wirklich schön. Da merkst du diese britische DNA, die diesen Film durchzieht.
Definitiv.
Das war schön.
Ja, stimmt.
Definitiv. Also ich meine, wir hatten ja schon gesagt, es ist zwar in den USA ist ein A24-Film, in Großbritannien dann glaube ich eher nicht, ne? Der ist dann einfach nur, also wird in den USA von A24 verliehen, aber er hat trotzdem so dieses Flair. Wobei ich sagen würde, er ist so wirklich so zwischen den Stühlen. Es ist ein Independent-Film. Er hat so eine gewisse Hollywood-DNA, sag ich mal, die sich aber vermischt mit britischem Kino. So Kino, was es in der Form eigentlich nicht mehr so wirklich gibt mittlerweile, ne? Also ich hatte so auf der Rückfahrt mit dem Kollegen Christopher hatten wir auch mal überlegt, was war eigentlich der letzte Film von Working Title Films, den man so wirklich wahrgenommen hat. Also so dieser Indie-Sparte oder auf jeden Fall UK-Sparte von Universal Pictures, wenn ich mich nicht täusche.
Das müsste, glaube ich, Drive Away Dolls gewesen sein.
Ja, stimmt. Ja, und jetzt Blitz auch, glaube ich, ne?
Ja. Also, es kann sein, ja. Working Title ist, wie gesagt, die gibt es schon ewig und sind auch sehr, sehr groß. Ähnlich groß wie die Gefühle, die hier aufgemacht werden bei We Live in Time. Was ich mich ja gefragt habe, wenn ihr den Film beschreiben würdet, oder nee, anders gefragt, ihr habt eine Person, die überlegt, diesen Film sich anzuschauen, und diese Person möchte aber einen Film sehen, der sie erheitert. Ist für euch Live in Time mehr eine Komödie? Ist es mehr ein Drama? Oder glaubt ihr, dass da die Balance relativ gut gefunden wird?
Ich würde sagen, es ist schon mehr ein Drama, aber eher so in die Richtung Dramödie. Also der ist schon bittersüß und du hattest ja auch gerade schon diese Tankstellenszene angesprochen. Die ist eigentlich der Inbegriff dafür. Und das Schöne ist, dass der Film trotz dieser Bittersüße nie, also den Humor verliert der Film eigentlich nie. Und das fand ich sehr schön.
Ja, das würde ich, glaube ich, auch so unterschreiben. Ich würde es nicht jemandem empfehlen, der eine Komödie sehen will, aber man kann in dem Film auch durchaus lachen und hat ein paar sehr schöne Szenen, die eben einfach lustig sind, aber auch herzerwärmend schön. Aber selbst ich, die hier über diesen Film wahrscheinlich am meisten gerantet hat, ich musste auch weinen.
Ja. Ja. Du warst nur froh, dass er in der PV nicht neben mir saß.
Ich habe Krebs. Ach du Scherzkeks. Okay. Eine letzte Frage und dann können wir gerne zu unserem Vater kommen. Außerdem habt noch was. Ich habe jetzt mitbekommen, dass es wohl gerade die Klatschpresse sehr hinterher ist, weil immer noch nicht richtig raus ist. Andrew Garfield und Florence Pugh, sind sie auch im echten Leben ein Paar? Was glaubt ihr?
Ich weiß mittlerweile, dass es nicht so ist.
Ja, weil sie auf ihrem Instagram-Account, als sie ein Kochvideo hochgeladen hat, hat Dominik herausgefunden, dass im Hintergrund war ein Arsch zu sehen und er hat es mit Arschfotos von Andrew Garfield abgeglichen und es war nicht da. Sowas?
Ich glaube, dann wäre sie schon auf Instagram gelöscht worden, oder? Ich weiß es gar nicht. Oder auf jeden Fall gesperrt. Ja, also ein Indiz dafür ist, dass Andrew Garfield bei der Premiere zuletzt, wo sie ja nicht zugegen sein konnte, weil sie jetzt irgendwie, glaube ich, gerade für Netflix das East of Eden Serien-Remake dreht, dass er mit einer lebensgroßen Pappfigur von ihr dort stand. Das ist auch, glaube ich, ziemlich...
Also glaubst du, dass er jetzt mit der Pappfigur zusammengekommen ist?
Wer weiß, er hat nur ja, die genau. Also die Pappfigur kann er mir gerne geben, habe ich nichts gegen.
Gehst du einmal mit
Generell noch was anmerken, so dass also insgesamt mochte ich den Film schon, ich sehe ihn aber doch ein bisschen zwiespältig, auch in Hinblick auf diese Mischung zwischen Drama und Komödie, die er ja irgendwo versucht, weil ich finde, für ein Drama ist er zu seicht manchmal und für eine Komödie dann manchmal dann doch zu melodramatisch, das würde ich schon sagen. Und das mache ich daran fest, dass also natürlich fechten die ihre Konflikte aus, aber wenn man jetzt überlegt, die haben eigentlich nur einen wirklich richtig harten Streit im Verlaufe. Und vor allem ihre Krebserkrankung natürlich bringt das weitreichende Folgen für beide mit, aber es schwingt da nie so richtig mit, was das eigentlich auch bedeutet für eine Belastung innerhalb der Lebensumstände. Also weiß ich nicht, wenn jetzt jemand zum Beispiel an Krebs erkrankt, also gut, wir sind jetzt nicht in den USA, wo das ja vom Gesundheitssystem her katastrophal ist, aber sowas spielt halt überhaupt keine Rolle. Und warum? Weil beide relativ mittelständische, attraktive junge Menschen sind. Also sie eigentlich sind sie ist eigentlich Jungunternehmerin, wenn man so will. Und er ist ja irgendwie PR-Fritze für eine Frühstücksflockenfirma. Also sowas spielt halt gar keine Rolle. Das muss man, glaube ich, auch so ein bisschen hinnehmen, generell in welchem Milieu dieser Film angesiedelt ist. Es hat mich jetzt nicht mehr weiß wie gestört, aber es fiel mir schon auf, tatsächlich.
Okay, ja. Wie gesagt, ich habe den Film sowieso nicht so ernst genommen und deswegen ihn auch nicht so ganz als wahnsinnig tief empfunden, obwohl er eben diese tiefen Themen mit sich bringt. Und deswegen würde ich das auch so unterschreiben, was du gesagt hast, dass da manchmal ein bisschen die Balance gefehlt hat.
Ja, letztlich ist es halt wirklich ein Märchen nicht, aber schon eine Schönfärberei. Ne? Das sollte klar sein. Also
ja, wir sehen ja auch nicht alles,
Ich würde jetzt hier auch nicht hier mich hinstellen und sagen, dass dieser Film wahrhaftig von einer wahrhaftigen Beziehung und einer wahrhaftigen Krebserkrankung erzählt. Letztlich ist das auch so ein Einlullungsfilm. Aber das kann ja ganz nett sein, wenn man am 9. Januar verkatert ins Kino geht. So. Ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt. Was noch fehlt, sind unsere Fazits. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem negativsten Fazit an und steigern uns. Und ich habe das Gefühl, wir müssen mit Schlogger anfangen. Dann kommt Dominik und dann kommt vermutlich ich. Deswegen Schlogger, hau raus.
Okay, also der Film gewinnt für mich durch die zwei Schauspieler und natürlich auch durch diese asynchrone Inszenierung. Das hat mir Spaß gemacht, da mitzudenken. Wir sehen hier, wie schon erwähnt wurde, es ist jetzt nicht realistisch dargestellt, aber durch kleine Anekdoten werden sehr spannende und auch emotionale Momente einer Beziehung dargestellt. Vom Kennenlernen über zum ersten Streit und so eben auch so krassen Themen wie Krebserkrankungen oder auch Kinderkriegen. Und daher fand ich den von den Themen her schon ganz gut. Es ist jetzt kein Film, der mich vom Hocker gerissen hat. Und er hat mich, wie gesagt, auch bei einer Person auch richtig wütend gemacht. Aber das ist ja per se nichts Schlechtes, wenn man zu Gefühlen angeregt wird in Filmen. Besser, als wenn man kalt gelassen wird von allem, was man da sieht. Also ich würde schon sagen, dass man, wenn man solche Art Filme macht und mag und vor allem, wenn man die zwei Schauspieler mag, dann kann man sich diesen Film auf jeden Fall ansehen im Kino. Jetzt genau, wie es du gesagt hast, vielleicht seid ihr gerade verkatert und habt nichts Besseres zu tun. Okay, jetzt klingt es wieder ein bisschen hart, dann geht gerne ins Kino dafür.
Gut, dann mache ich weiter. Ich fand ihn ja tatsächlich trotz so mancher Punkte von mir sehr schön. Wobei, was mir jetzt noch einfällt, ich hatte im Nachhinein gelesen, der Film erstreckt sich ja tatsächlich wirklich über, also die Zeitebenen insgesamt, die Spannweite, das sind 8 Jahre von, also von 2015 bis 2023, und da fällt schon ein bisschen auf, dass Corona wirklich überhaupt keine Rolle gespielt hat, ne? Beispielsweise.
Ich sag's mal ganz ehrlich, war mir ziemlich wunkel.
Ja, mir auch egal, ob der jetzt 2015 bis 2023 oder 2010 bis 2018 spielt.
Ja, okay, also fiel mir nur so auf, aber nichtsdestotrotz kann ich nochmal sagen, also es ist ein Film, der immens wirklich vom Hauptdarsteller-Pärchen profitiert. Wunderbares Zusammenspiel zwischen beiden. Die werten den ganzen Film auf. Die asynchrone Erzählweise ist interessant, wobei der Film für mich am besten eigentlich funktioniert hat, wenn er mal so ein bisschen mehr in einer Zeitschiene verblieben ist. Da wirkte der am konzentriertesten, dennoch insgesamt sehenswert. Und ja, ganz ehrlich, wer zu meiner Fanbrigade oder zu der von Stu gehört, muss so oder so ins Kino. Und für alle Florence Pugh-Fans ist es wahrscheinlich der ultimative Florence Pugh-Film. Und nach Don't Worry Darling ist es auf jeden Fall eine sehr schöne Wiedergutmachung in der Hinsicht.
Der ultimative Florence Pugh-Film, weil sie bei Wheel of Time sehr häufig sehr nackt ist?
Das habe ich nicht, das hast du jetzt gesagt.
Lass mir mal so stehen.
Ja.
Okay. Ja, für mich ist das so der We Live in Time, so der Love Story für 2020. Der macht im Prinzip nicht viel neu, aber der macht für meinen Geschmack sehr viel sehr richtig. Der ist charmant, der lebt wirklich zu 99% von der Chemie der beiden Hauptdarsteller. Das hat mir Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie der vielleicht in ein paar Jahren besprochen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er das Zeug dazu hätte, in seiner Bubble, in seinem Genre vielleicht längerfristig dann noch einen guten Ruf zu erhalten, oder dass er vielleicht in ein paar Jahren so als kleiner Romantikklassiker.
So wie About Time zum Beispiel, ne? Ansonsten. Ne? Ja.
Genau.
Nein, also ich bitte euch, ich liebe About Time.
About Time ist super.
Mag ich.
Der ist super. Aber so, jetzt Ruhe hier. So, der Onkel muss sein Vater zu Ende machen. Ja. Ist ja schlimm mit euch heute. Also, ich mochte den sehr. Ist er perfekt? Nein. Ist er sehr schön? Definitiv. Würde ich mir ihn wieder ansehen? Ja, auf jeden Fall. Und damit wäre das mein Fazit. Damit sind wir hiermit durch. Damit sage ich jetzt nochmal, dass der Film am 9. Januar 2025 in den deutschen Kinos startet. Und ich glaube, dass wir drei relativ positiv diesem Film gegenüberstehen. Die einen mehr als die anderen. Und ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Podcasts gibt und wo man kommentieren kann und wo man Likes da lassen kann. Das könnt ihr also gerne machen. Außerdem sind wir auf Discord. tele-stammtisch.de/Discord. Und da könnt ihr gerne unserem Community-Server joinen. Da könnt ihr uns Feedback geben und mit uns über Filme, Serien und anderen Schabernack schwadronieren. Würde uns freuen, wenn ihr da vorbeikommt. Wir haben schon tatsächlich eine sehr große Anzahl von, wie heißt es bei Discord? Followern?
Irgendwas.
Nennt man das bei Discord?
Discordians.
Ja. Genau. Discordians, oh, das ist schön, Discordians, ja. Kommt zu uns und werdet unsere Discordians, wie es schon sehr, 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 sehr viele andere getan haben. So. Ich bin ausgeredet, ich habe mich jetzt fast schon an meinem eigenen Wort verschluckt, das heißt so viel wie meine Zeit hier ist um. Vielen Dank, dann sagt die Schlogger, der Dominik sagt erst Tschüss und dann kann die Schlogger noch sagen, wo man sie findet. Tschüss.
Prosit Neujahr.
Man findet mich auch 2025 auf meinem Bett wahrscheinlich, schlafend und arbeitend, aber auch im Internet. Ich möchte euch nicht alle in mein Bett einladen. Der guckt lieber im Internet vorbei, zum Beispiel auf schlogger.de oder auf im Schlogger-Shop oder auch überall, wo man kommentieren und Likes hinterlassen kann. Unter dem Handle The Schlogger, da findet ihr Comics oder auch mein Gesülze über Filme, wie von den lieben anderen Kollegen hier auf unserem Discord-Channel. So, ein neues Jahr ist schon eine Woche alt und auch länger. Und jetzt höre ich auf zu reden. Wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Ciao!
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.